Im zweiten Lied haben wir gesungen, ich flieh zum Herrn, von Not zermürbt, der grad macht, was geknickt. In jeder Strophe haben wir mehrmals gesungen, ich flieh zum Herrn. Nun, warum konnten wir das im Gesang ausdrücken? Weil unser Gott der Gott ist, der über allem steht, der alles erschaffen hat. Ansonsten hätten wir keine Zuversicht, dass wir zum Herrn wirklich fliehen könnten, dass er unsere Hoffnung ist. Nun, ich möchte euch bitten, eure Bibeln in 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 aufzuschlagen. Wir haben mit unserer Serie begonnen über das erste Buch der Bibel, zumindest die ersten 11 Kapitel durchzugehen. Und wir haben schon gestartet und haben uns gesehen, haben mit Kapitel 1, Vers 1 begonnen. Wir haben uns einen Überblick vom ersten Buch Mose verschafft. Und heute beginnen wir mit dem ersten Schöpfungstag. Nun, es gibt keinen Text der Bibel, der so heftig umkämpft ist wie 1. Mose Kapitel 1 und 1. Mose Kapitel 2. Es gibt keinen Text der Bibel, der so angegriffen wird, der hinterfragt wird. Warum? Weil es das Fundament ist. Und man versucht dort irgendwie Mythologie hineinzulesen. Es war alles nur irgendwelche Mythologie, die sich Mose und die Israeliten vorgestellt haben. Man versucht irgendwie Poesie daraus zu machen. Es ist nicht wortwörtlich, sondern es ist einfach, es wird so auf poetische Weise beschrieben. Aber die ganze Schrift von Kapitel 3 über das 2., 3., 4., 5. Buch Mose, die Psalmen, Jesaja, Jeremia, alle Propheten, das gesamte Neue Testament, alle Autoren, alle Texte bauen auf die Tatsache der Schöpfung auf. Das heißt, wenn wir an der Tatsache, an dieser Tatsache rütteln, wenn wir meinen, wir könnten mit einer Schere quasi diese Verse ausschneiden, nun, dann müssten wir so weitermachen bis zum letzten Buch der Bibel, bis Offenbarung. Und dann hätten wir keine Garantie. Wir würden nicht überzeugt sein, ob es Errettung überhaupt gibt. Woher wissen wir, dass es Hoffnung gibt? Wir könnten nicht singen, Herr aller Zeiten, weil er gar nicht über der Zeit steht, weil er gar nicht die Zeit erschaffen hat. Wir könnten nicht singen, ich fliehe zum Herrn. Das heißt, wir merken, das ist wirklich das Fundament. Und was wir heute tun werden, ist, wir werden uns den ersten Schöpfungstag anschauen. Vielleicht denkst du, oh wow, nur 5 Verse in einem Erzähltext. Nun, ich glaube, die reichen vollkommen aus für den heutigen Tag. Und ich möchte, wir werden Vers für Vers durch diesen ersten Schöpfungstag hindurchgehen. Und ich möchte, dass ihr 3 Dinge beherzigt. Und zwar, während wir durch den Text durchgehen, dass ihr Dinge lernt. 3 Dinge. Und zwar, erstens, dass ihr überzeugt werdet von dem Text, dass hier Ordnung, Struktur, Absicht und Planung dahinter ist. Und zwar hinter allem, was geschieht und hinter allem, was Gott durch Mose niederschreiben lässt. Überall ist Ordnung, Struktur, Planung, nichts ist zufällig. Als nächstes möchte ich, dass ihr überzeugt werdet, dass die Bibel an keiner Stelle irgendwie Jahrmillionen gestattet. Das werden wir uns ein bisschen gründlicher heute ansehen und auf die Frage eingehen, nun kann man irgendwo Jahrmillionen der Evolution hineinlesen in den biblischen Text? Und als drittes möchte ich, dass ihr überzeugt werdet vom Wesen Gottes. Wir werden heute einige Charaktereigenschaften Gottes sehen, die am ersten Tag sichtbar werden, die deutlich werden. Und wir wollen sehen, welche Relevanz haben diese Eigenschaften auf unser Leben. Nun, lasst uns starten und wir beginnen mit 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 bis Vers 5. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe.
und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag.
Nun, das ist alles. Das ist der erste Schöpfungstag. Er sieht so unspektakulär aus, aber glaubt mir, ich hoffe, dass wir begeistert werden von der Größe und der Allmacht Gottes. Nun, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist der allererste Vers der Bibel. Und Gott diskutiert nicht darüber, dass es ihn gibt, sondern er geht davon aus. Das ist einfach Tatsache, dass es ihn gibt. Man muss darüber nicht diskutieren. Nun, wir haben gesehen, dass 1. Mose 1, Vers 1 bereits ein Schöpfungsakt Gottes ist und nicht erst eine Überschrift. Was haben wir uns bisher angesehen? Es heißt im Anfang. Ja, unser Universum hat einen Anfang. Alles hat einen Anfang, außer Gott. Nur er existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unsere Zeit, Raum und Materie hat einen Anfang. Und weil Gott Zeit, Raum und Materie erschuf, steht er über der Zeit, dem Raum und der Materie. Nun, man nennt diese Eigenschaft auch in der Theologie die Transzendenz Gottes. Kannst du dir notieren, das ist ein Fremdwort. Ja. Nun, es bedeutet, dass Gott über allem steht. Er ist erhaben, er steht über dem Geschaffenen. So wie jede Mutter, wenn sie Mittagessen zubereitet, sie steht über dem Essen. Sie macht das Essen. Sie sagt, was reinkommt. Sie bestimmt die Zutaten. So steht Gott über Raum, Zeit und Materie. Und dann heißt es, und Gott schuf. Nun, dieses Wort im Hebräischen, ihr erinnert euch, Erik hat es erwähnt, es ist bara. Dieses Wort ist nur für Gott reserviert. Nur Gott kann etwas nie Dagewesenes erschaffen, ins Dasein bringen. Nun, wir Menschen nutzen immer vorhandenes Material, wenn wir etwas schaffen. Gott nicht. Dann haben wir gesehen, hier heißt es, im Anfang schuf Gott. Das hebräische Wort ist Elohim, kennt ihr sicher, habt ihr schon mal gehört, Erik hat es auch erwähnt. Und hier ist der erste Hinweis, ist nicht der Beweis, aber der erste Hinweis auf die Trinität. Und zwar die Endung ist eine Pluralbildung. Das ist so wie im deutschen Wort. Es gibt, im Deutschen haben wir auch gewisse Worte, die, wenn wir ein Plural bilden, immer mit S enden. So wie Autos oder Fotos oder LKWs. Ja, mit dem S bilden wir den Plural. Auch, es gibt noch andere Formen. Aber genauso deutet das Ihm, Elohim, darauf hin, dass es ein Plural ist. Und man könnte es auch als Götter übersetzen. Und hin und wieder wird es so übersetzt, wenn in der Plural von vielen Göttern gesprochen wird. Aber im ganzen Text wird das Verb immer im Singular verwendet. Das heißt, es wird deutlich, es wird von einem Gott gesprochen, der über allem ist. Und dann heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Nun, ich habe schon gehört, bei der Vorbereitung hatten einige diese Frage, vielleicht bist du über diese Frage auch schon gestolpert, über diesen Satz und gesagt, warte mal, Gott schafft am ersten Tag Himmel und Erde, aber erst an Tag 2 wird der Himmel geschaffen, beziehungsweise der Himmel erwähnt, nämlich Gott schafft die Ausdehnung und er nennt die Ausdehnung Himmel. Wie um alles in der Welt heißt es schon in Vers 1, Gott schafft Himmel und Erde. Nun, wenn du das beobachtet hast, dann hast du wirklich gründlich beobachtet. Hut ab. Guter Sherlock Holmes, der die Schrift gründlich untersucht. Nun, die Ausdehnung, sie wird an Tag 2 als Himmel bezeichnet. Und wir werden uns in der nächsten Predigt das näher ansehen, davon auszugehen, dass es der Weltraum ist. Aber wie ist es zu verstehen, dass Gott in Kapitel 1, Vers 1 sagt, er schafft Himmel und Erde und die Ausdehnung ist noch gar nicht da?
Nun, es gibt mehrere Antworten. Erstens, es muss nicht zwingend die Atmosphäre oder den Sternenhimmel meinen. Es könnte auch die unsichtbare Realität darauf verweisen. Das hebräische Wort Himmel, Shamayim, vielleicht habt ihr schon mal gehört, das bezeichnet sowohl unsere Atmosphäre, das heißt die Luft, die wir atmen, da wo die Vögel fliegen, es bezeichnet auch den Sternenhimmel, dort wo Sonne, Mond und die ganzen Gestirne sind, und es wird auch für den Ort verwendet, wo Gott wohnt und wo die Engel sich aufhalten. Und die Engel, die wurden irgendwann zwischen Tag 1 und Tag 6 geschaffen. Ich denke, eher früher wie später. Ich würde eher dazu neigen, dass sie sehr, sehr früh geschaffen wurden. Unser Text erwähnt es nicht, wann die Engel geschaffen wurden. Und das war auch nicht die Absicht von Mose. Aber jeder Text in der Schrift, der sich mit der Schöpfung befasst, macht deutlich, dass alles, alles in der ersten Schöpfungswoche erschaffen wurde, auch die Engel. Nehemia 9, Vers 6 zum Beispiel, da heißt es, du hast den Himmel gemacht. Und dann heißt es, aller Himmel, Himmel, samt ihrem ganzen Heer. In Hiob 38, Vers 4 und 7, da wird davon gesprochen, dass die Morgensterne jubelten und bei der Schöpfung zuschauten, als Gott sie schuf. Das heißt, es deutet darauf hin, die Engel wurden sehr früh geschaffen und beobachteten den Rest der Schöpfung. Psalm 148, Vers 1 und 5, dort wird quasi über die ganze Schöpfung berichtet. Alles, was geschaffen ist, soll den Herrn loben. Und die Engel, die werden gleich im ersten Vers genannt. Quasi mit Himmel und Erde, alle sollen, alles, was im Himmel ist, soll Gott loben. Also es könnte sein, es ist ein Hinweis auf die unsichtbare Realität, aber es könnte auch sein, dass dieser Ausdruck, die Himmel und die Erde, sich einfach auf die Gesamtheit bezieht, alles. Es gibt im Hebräischen kein Wort für Universum. Das heißt, wenn man sagen will, Gott hat alles, das ganze Universum, alles, was wir sehen, gemacht, es gibt kein Wort dafür. Im Griechischen gibt es das Wort Kosmos, das Hebräische, das moderne Hebräisch, verwendet das Wort Ikum, das heißt alle Substanz, quasi alles. Ja, im Neuen Testament sehen wir, dass Paulus davon spricht, dass er diese Gesamtheit damit zusammenfasst, dass er sagt, alles, alles Sichtbare und Unsichtbare. Und dazwischen gibt es nichts mehr. Entweder etwas ist sichtbar oder unsichtbar. Und wenn man sich auf alles beziehen will, was geschaffen wurde, dann sagt man Himmel und Erde, so wie Jona in Jona 1, Vers 9, wo er sagt, ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Das heißt, dieser Begriff Himmel und Erde wird quasi verwendet in der Schrift immer wieder, auch in den Psalmen für alles, was Gott gemacht hat. Nun, wir haben gesehen, dass die Evolution Irrsinn ist. Darwin selbst, er hatte große Zweifel an seiner Theorie. Insbesondere in einem Kapitel berichtet er über das komplexe Organ wie das Auge. Und er sagt, es ist eigentlich würde das Auge seine Theorie widerlegen, was es auch tut. es kann nicht Millionen Versuche geben, ein Auge zu bauen, bis es dann irgendwann klappt. Und in seinem Buch über die Abstammung des Menschen schreibt Darwin, dass er um jeden Preis versucht habe, das Dogma eines Schöpfers umzustoßen. Das war seine ganze Absicht. Er wollte die Welt erklären, ohne dass man einen Schöpfer braucht. Wir haben gesehen, dass Evolution Irrsinn ist. Erik hatte aufgezeigt, dass selbst die Genetik Darwins Evolutionstheorie in Schutt und Asche legt. Darwin konnte damals noch nicht wissen, was man seit den 1950ern weiß. Nämlich, es gibt keine Aufwärtsentwicklung, übergreifend von Arten. Es gibt keine Zunahme an Information. Nun, wenn eine Amöbe da ist, dann hat die Amöbe in ihrer DNA den Bauplan für eine Amöbe. Und in ihrer DNA hat sie nicht den Bauplan für einen Affen oder für einen Menschen. Wäre in der Amöbe der genetische Bauplan für einen Affen, nun, was wäre daraus geworden? Ein Affe, ist nicht schwer zu verstehen. Ja. Das heißt, jedes nach seiner Art hat den exakten Bauplan davon, was rauskommt. Ein weiteres Rätsel ist die Frage, woher kommt das Leben? Nun, ihr kennt alle sicherlich diesen Spruch, jedes Kind kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der Welt können keinen erschaffen. Wie wahr es ist. Der französische Mikrobiologe Louis Pasteur lebt im 19. Jahrhundert. Er prägte diesen Satz, der wirklich so zutreffend ist, und er sagt, Leben kann nur von Leben kommen. Aus toter Materie kann niemand Leben hervorbringen. Leben kann nur von Leben kommen. Nun, natürlich gibt es Mutation und Selektion, aber all das innerhalb einer Art. Und das war, was Darwin beobachtet hatte. Aber selbst bei allen Mutationen und bei Fruchtfliegen und Antibiotikaresistenzen und was auch immer, wo wir Mutation beobachten, geht es immer mit einem Verlust von Erbgut einher. Werner Gitt beantwortet das so zutreffend in seinem Buch Informationen, der Schlüssel zum Leben. Es gibt keine Höherentwicklung von Information. Gibt es nicht. Das Ziel der Evolution ist nicht objektiv herauszufinden, und lass uns mal fragen, wo kommt unser Universum her? Sondern es ist der Versuch, das Leben zu erklären, ohne dass wir Gott brauchen. Das Ziel der Evolution ist, Gott loszuwerden. MacArthur, der hat es einmal sehr zutreffend formuliert, er sagte, würde es wirklich eine gute Alternative zur Evolutionstheorie geben, natürlich nicht die Schöpfung, dann würden alle Wissenschaftler der Welt Schlange stehen, weil sie selbst zweifeln an der Evolutionstheorie. Nun, Wissenschaftler von heute, wenn sie ehrlich sind, und hin und wieder hört man es immer wieder raus, aus allen Bereichen, aus der Genetik, Physiker, Chemiker, Astronomie, von überall, sie geben zu, dass sie keinen blassen Schimmer haben, wie die Welt ins Dasein gekommen ist. Aber wir wissen es, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dies ist keine Überschrift, sondern es ist der erste Handlungsakt Gottes. Und Hebräer 11, Vers 3 macht es so deutlich und bringt es auf den Punkt, wo es heißt, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Und nun schaut, was er sagt. So dass die Dinge, die man sieht, also alles, was wir sehen, der Stuhl, auf dem du sitzt, das Buch, das Notizbuch, in das du reinschreibst, der Füller, mit dem du gerade die Predigt mitschreibst, die Notizen, dein Nachbar, den du anfassen kannst, alles Sichtbare ist nicht aus Sichtbarem entstanden. Der Schreiber des Hebräerbriefes, er hat 1. Mose 1 und 2 gelesen. Er hat Psalm 148 gelesen. Er hat Nehemia 9 gelesen. Und aufgrund all dieser Texte kommt er zu der Schlussfolgerung, Gott hat ex nihilo geschaffen. Das heißt, aus dem Nichts. All die Dinge, die man sieht, sind aus Nicht-Sichtbarem entstanden. Gott sprach und es geschah. Es war da. Gott sprach alles ins Dasein. Sogar Engelwesen und Throne und Gewalten. Alles Sichtbare und Unsichtbare. Alle Lebewesen. Nun, die Tiere, die du im Zoo oder im Tierpark besuchen kannst. Die Landtiere, die Fische, die Vögel. Auch die Tiere, die schon längst ausgestorben sind. Gott sprach die gesamte Materie ins Dasein. Kannst du dir vorstellen, alle Elektronen und Protonen und Neutronen, von denen man immer noch nicht weiß, warum sie, wie halten sie zusammen? Ob es Uran ist oder ob es Wasserstoff ist Sauerstoff, ob es Eisenatome sind, was auch immer. Gott hat die sämtliche Energie ins Dasein gerufen. Jeglichen Aggregatzustand, ob fest oder flüssig oder gasförmig, jede Temperatur, nun von der absolut tiefsten Weltraumtemperatur, die bei minus 273 Grad liegt, bis weit über die Oberflächentemperatur der Sonne, die auf 6000 geschätzt wird und im Inneren vermutet man mehrere Millionen Grad heiß ist. Gott hat jedes Gesetz der Physik entworfen, dass es Lichtgeschwindigkeit gibt, dass es Schallwellen gibt und sowas Cooles, dass ich nicht brüllen muss, sondern dass wir es verstärken können. So unfassbar. Die Gravitation, dass wir nicht schweben, sondern bodenfest bleiben. Den Magnetismus. Ich meine, dass man schon vor 1000 Jahren, vor 3000 Jahren auf dem Meer navigieren kann mit einem Kompass. Die Mechanik, wie Dinge funktionieren. Den Auftrieb, dass Vögel fliegen und das, was wir abgucken, ist, dass Flugzeuge abheben. Nun, Gott hat alle chemischen Elemente ins Dasein gesprochen. Das ist die Macht und die Majestät Gottes. Kürzlich bei der Vorbereitung stolperte ich über eine Aussage, die von Evolutionisten kommt. Und sie kommen auch an ihre Grenzen. Das teuerste Weltraumteleskop aller Zeiten, es hat 30 Jahre Entwicklung gebraucht und 10 Milliarden Dollar gekostet. Das wurde 2021 in den Orbit geschickt. Und zwar mit dem Ziel, irgendwie, man hoffte sich, dass man Erkenntnisse über die Zeit nach dem Urknall finden kann. Irgendwie weit in die Vergangenheit schaut und irgendwie sehen kann, was ist nach dem Urknall geschehen. Nun, was sollten wir erwarten? Also, sollte uns das überraschen, schockieren? Wir würden nichts erwarten. Und genau das ist eingetreten. Das Problem ist, die Forscher bekamen nicht die Antworten, die sie erwartet haben. Und mittlerweile werden selbst in der ungläubigen Welt Stimmen laut, dass die Urknalltheorie falsch sei und dass wir uns vermutlich davon verabschieden müssten. Nun, die neue Idee, nun natürlich muss man immer eine neue Idee haben, die neue Idee könnte sein, dass unser Universum aus einem schwarzen Loch entstanden ist. Nun, es war Jakob Johann Baron von Uexküll, der folgenden Satz geprägt hat, alle sprechen ihn ihm zu, er sagt, die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen. Wie wahr, wie wahr. Nun, wie gut, dass wir unser ganzes Leben nicht auf die Philosophien der Wissenschaft aufbauen, weil die ändern sich jeden Tag. Aber wie gut, dass die Schrift sich nie ändert. Und wir können der Schrift vertrauen. Sie wurde noch nie überarbeitet. Nur Übersetzungen werden überarbeitet, aber nicht der Inhalt der Schrift. Warum? Weil Gott immer die Wahrheit sagt. Und weil er der einzige Augenzeuge der Schöpfung ist. Nun, er war dabei. Sollten wir nicht jemandem vertrauen, der dabei war? Ich meine, viel mehr noch, jemand, der es selbst gemacht hat. Oh, wir können ihm vertrauen. Nun, lass uns weitergehen, Vers 2. In Vers 2 heißt es, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Warum tut Gott, was er tut? Nun, alles, was Gott macht, an welchem Tag er was macht und alles, was er schriftlich durch Mose festhält, alles hat absolut Ordnung, Struktur und Plan. Vielleicht ging es dir auch so, ich muss zugeben, mir ging es auch so. Ich habe mich auch gefragt, irgendwie sehe ich keinerlei Struktur in den Schöpfungstagen. Ja, in der Regel baut jeder eine Ordnung und hat eine Reihenfolge. Und vielleicht hast du dich das auch gefragt. Nun, aber Würdest du einem großen Künstler sagen, wie er sein Gemälde zu beginnen hat? Nun, Samuel hat letzten Sonntag Leonardo da Vinci erwähnt und die Mona Lisa. Nun, würdest du Leonardo da Vinci, dem großen Maler, sagen, wie er beginnen soll? Nun, das wäre ziemlich anmaßend von uns, nicht wahr? Jeder fängt mit Rohmaterial an, mit einem Rohentwurf und dann verfeinert man den Entwurf. Jeder Maler, selbst den du in der Fußgängerzone sitzt, der so ein Porträt von einem Touristen macht, jeder Maler beginnt mit einer groben Skizze. Jeder Bäcker fängt mit einem Teig an und die Sahne, die kommt am Schluss obendrauf. Jeder Schreiner beginnt mit einem Stück Holz. Jeder Handwerker baut zuerst den Rohbau, bevor er die Silikonfugen dann am Ende zieht. Und genau so tut Gott es. Und in diesem Vers werden uns drei Merkmale berichtet, wie die Erde beschrieben wird. Es wird gesagt, sie ist wüst und leer und sie ist finster. Der hebräische Ausdruck für wüst und leer, den kennst du wahrscheinlich sehr gut. Du hast ihn bestimmt schon gehört. Du hast ihn für das Kinderzimmer deiner Kinder benutzt. Und zwar lautet er Tohu Wabohu. Tohu bedeutet wüst oder öde. Der Schwerpunkt liegt auf, es ist unbewohnt. Und war heißt und. Und Bohu bedeutet leer. Und dann wird gesagt, dass es stockfinster ist. Und es lag Finsternis auf der Tiefe, kein Licht. Nun, kannst du dir vorstellen, was kein Licht ist? Es ist nicht wie nachts, wenn kein Licht scheint und du musst auf Toilette und findest den Weg über alle Lego-Bausteine. Es ist noch dunkler wie bei Nacht. Nun, wir waren letztes Jahr, glaube ich, im Harz und hatten so eine Bergtour im Bergwerk gemacht. War sehr spannend. Und an einem Zeitpunkt, der Bergführer, der wollte zeigen, wie wichtig und abhängig die Bergmänner von Licht waren. Nun, die hatten keine Taschenlampen, sondern sie hatten so wirklich Späne dabei und mussten extrem aufpassen, dass die Flamme nicht ausgeht. Und an einem Zeitpunkt hat er das ganze Licht ausgemacht. Nun, in einem Bergwerk, umgeben von Massiv, da ist wirklich zappenduster. Nichts, man sieht nicht mal die Hand vor den Augen. So duster, wie man sieht nichts. Nun, wahrscheinlich so, vielleicht noch dunkler, war es an Tag 1. Und dann beginnt Gott Stück für Stück die Sachen zu verändern. Der ganze Schöpfungsbericht, Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6, berichtet, wie Gott dieses Universum, das wüst, leer und dunkel ist, wie er dieses Universum dazu bringt, dass es Licht hat, dass die Erde geordnet ist und dass die Erde gefüllt ist. Er bringt Licht, Ordnung und Fülle hinein, so sehr, dass es am Ende von Kapitel 1 heißt, dass es wimmelt. Überall im Meer wimmelt es von Tieren. Auf der Erde wimmelt es. Nun, ich habe hier ein Schaubild eingefügt, ihr könnt es gerne mitschreiben. Und wir sehen tatsächlich an jedem Tag Ordnung und Plan und Struktur. An Tag 1 schafft Gott Himmel und Erde und dann das Licht. Tag 2 die Ausdehnung, ja, Meer und Himmel. An Tag 3 trennt er die Ozeane und das Land und lässt Gras, Bäume und Kräuter wachsen. Und dann sieht man immer gleich gegenüber ein Pendant, Licht und Finsternis. An Tag 4 erst schafft Gott Licht für den Tag und für die Nacht. An Tag 5 füllt Gott die Ausdehnung, nämlich das Meer mit den Fischen und die Himmel mit Vögeln. Und an Tag 6 füllt Gott das Land mit Tieren und den Menschen. Und an Tag 7 ruht er und er freut sich über seine Schöpfung. Aber hier an Tag 1, wo wir sind, beginnt Gott mit dem Rohentwurf. Und jeder Tag verfeinert. Jeder Tag bringt Licht, bringt Ordnung, füllt die Leere. Diese drei Worte, zwar wüst und leer und Finsternis, nun, die sind nicht böse. Es bedeutet nicht, dass irgendetwas Böses da ist, sondern es bedeutet einfach, dass die Erde noch nicht vollkommen ist. Sie ist noch in der Zubereitung, in Arbeit. Es ist kein Gericht da, sondern bis jetzt ist alles gut. Es gibt noch keine Sünde. Aber es ist sehr spannend zu beobachten im Verlauf der Schrift, dass wenn Gott richtet, dann dreht er den Prozess der Schöpfung um. Dann macht er den Prozess der Schöpfung wieder rückgängig. Das ist spannend. Und zwar, man könnte sagen, Gott schafft in der ersten Woche und wenn Gott richtet, dann entschafft Gott. Ein paar Beispiele. Und zwar, wenn Gott richtet, dann tritt Dunkelheit ein, dann tritt Leere ein und dann tritt Verwüstung ein. Und diese Worte, die werden sehr häufig in Jesaja und Jeremia gebraucht, und zwar als Gott sein Gericht ankündigt über Israel. In Jeremia 4, Vers 23 zum Beispiel heißt es, ich schaute zur Erde, und jetzt hört, welche Worte gebraucht Jeremia für das Gericht. Und er sagt, doch siehe, sie war wüst und leer, und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Er verwendet exakt diese drei Begriffe, wenn er davon spricht, dass Gott Gericht bringt. Aber nur weil später Gericht so beschrieben wird, wüst, leer und Finsternis, bedeutet es nicht, dass es hier böse ist, sondern Gott ist im Prozess, alles zu schaffen. Jesaja 43, die Messschnüre der Verwüstung wird er spannen. Oder besonders spannend in Offenbarung. Stellen wir fest, dass in dem Zeitpunkt, wenn die Welt ihrem Ende entgegengeht, dass Gott mit den sieben Zornesschalen, man könnte fast sagen, die Schöpfung rückwärts dreht und Gott entschafft wieder mit allem, was er tut, mit der Finsternis und mit der Verwüstung, die angerichtet wird. Nun, Vers 1 und 2, die sind so wichtig. Und es herrschen so viele weit verbreitete Sichtweisen, leider auch unter konservativ bibeltreuen Christen, dass hier zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und 1. Mose 1, Vers 2 eine Lücke sei. Und in diese Lücke würde man die ganzen Jahrmillionen einordnen. Und es sind nicht wenige. Und es sind wahrscheinlich, ich habe ein paar Namen mitgebracht und ihr kennt die vermutlich alle. Und einer davon ist Arnold Fruchtenbaum. Er hat beim CMD Verlag einen Kommentar über 1. Mose 1 bis 11 geschrieben. Und dort sagt er gerade hier über Vers 1 und 2 folgendes Zitat, ich zitiere ihn, er sagt, in Vers 1 hat Gott die Erde geschaffen, in Vers 2 haben wir eine vorliegende Erde. Ja. Somit liegt zwischen den Versen 1 und 2 eine zeitliche Lücke. In dieser zeitlichen Lücke geschah der Fall Satans und anderer Engel, was zum göttlichen Gericht über die Erde führte. Nein. Stimmt nicht. Ja, sie sagen, der Fall Satans war hier und durch den Fall Satans wurde die Erde wüst und leer. Nun, das ist eine Verdrehung der Übersetzung. In ganz seltenen Fällen könnte sowas zutreffen, aber man verdreht die Übersetzung und sagt nicht, die Erde war wüst und leer, weil Gott quasi noch mit Rohmaterial geschaffen hat. Sie sagen, sie wurde wegen dem Fall Satans wüst und leer. Nein. Schofield, kennt ihr wahrscheinlich auch. Er liest in diese Worte ebenfalls wüst und leer, ebenfalls hinein, dass Gott die Welt gerichtet hat. Ein göttliches Gericht. Und das Problem ist, dass dieser Zustand wird als Chaos angesehen, als Folge von Sünde und Gericht. Aber bis jetzt gab es keine Sünde. Es gab kein Gericht. Nun, kehren wir nochmal zurück zu dem Maler. Wenn ein Maler sein Gemälde mit ein paar Linien beginnt, würde niemand sagen, das ist ruiniertes Chaos, sondern es ist der Entwurf. Was extrem wichtig ist, ist 1. Mose 1, Vers 1 bis 2, Vers 3, also quasi der ganze Schöpfungsbericht. Und das ist auffallend, geschieht nie wieder im Alten Testament. Jeder Satz beginnt mit einem, im Hebräischen nennt man das Wav, ein Und. Ab Vers 2. Ja, im Anfang, da nicht, aber dann. Und die Erde war wüst und leer. Und Gott sprach. Ja, die deutschen Übersetzungen haben es weitgehend beibehalten. Jeder Satz von 1. Mose 1, Vers 2 bis 1. Mose 2, Vers 3 beginnt mit einem Und. Und das macht deutlich, dass hier eine Abfolge da ist, eine Chronologie. Jede Aussage ist sequenziell. Das heißt, jede Aussage ist verbunden mit dem, was davor kommt. Und wenn eine längere Zeit vergeht, dann wird es in 1. Mose immer angekündigt. Wie? Es wurde Abend und es wurde Morgen. Der nächste Tag. Nun, zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und 1. Mose 1, Vers 2 ist keine Lücke von Jahrmillionen. Der biblische Text lässt es nicht zu. Ein paar andere euch wohlbekannte Theologen, ich will sie nicht durch den Kakao ziehen, sondern will einfach nur, dass ihr sensibel seid, wenn ihr gute Literatur lest. Wayne Grudem in seiner biblischen Dogmatik schreibt ein gutes Theologiebuch, in manchen Sachen nicht so sehr gut, in allem, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat, da eher ein bisschen gefährlich. Aber er sagt, sowohl die Theorie der alten Erde als auch von der jungen Erde sind erlaubte Optionen für Christen, die heute an die Bibel glauben. Nein, kann man nicht sagen. Piper, wenn ihr auf Desiring God ein bisschen unterwegs seid, werdet ihr auch feststellen, was die Schöpfung und das Alter der Erde betrifft, sehr, sehr schwammig. Ja, und das sind gute Theologen, die gute Bücher schreiben und deren Bücher wir lesen. Aber der Punkt ist, ich möchte einfach nur, dass ihr sensibilisiert seid. Und nicht alles, was jeder schreibt, als bare Münze nehmt. Das sind immer wieder Bestrebungen, die Evolution mit der Bibel zu verheiraten. Aber es ist wie Wasser und Öl. Man kann sie nicht verheiraten. Manche sagen, was ist mit den Fossilien? Beweisen nicht die Fossilien, dass die Erde Millionen Jahre alt ist? Nun, was sind Fossilien? Fossilien sind tote Tiere, versteinerte Tiere. Es gibt zahllose Fossilienfelder auf der ganzen Welt. Ich glaube, letztes Jahr waren wir als Familie sogar in einem Steinbruch und haben ein paar Fossilien ausgegraben. Und man sieht die Fossilien da. Ich war ehrlich gesagt schockiert, wie auf jeder Ebene quasi dieser Schieferplatten, die sind so 4 Millimeter, 2 Millimeter, in jeder Ebene dieser Schieferplatte auf vermutlich alle 10 Zentimeter verteilt findet man Fossilien. Ich dachte, das ist ja wahnsinnig, was für ein Friedhof das hier ist. Nun, woher kommen Fossilien? Wenn du Knochen von deinem Haustier heute vergräbst im Garten, nun, diese Knochen, sie werden nie zu Fossilien. Damit etwas zu Fossilien wird, muss unglaublich Druck ausgeübt werden. Und in der Regel eine Naturkatastrophe, wo etwas begraben wird. Man hat es beobachtet bei dem Vulkanausbruch von Mount St. Helens. Ich glaube, es war 70er, 80er Jahre. Das war ein Vulkanausbruch, der sehr gut dokumentiert und beobachtet wurde. Und Wissenschaftler, die an die Evolution glauben, sie sagen und sie selbst müssen zugeben und sagen, nun, wenn wir uns die Ergebnisse ansehen, dann würden wir sagen, dass so etwas über Jahrmillionen entstanden ist. Aber es geschah in 7 Minuten, als der Vulkan hochging. Und viele Quadratkilometer Wald, alles wurde vernichtet. In 7 Minuten. Nun, Fossilien sprechen von Tod. Aber vor 1. Mose 3 gab es keinen Tod. Vor dem Sündenfall gab es keinen Tod. Römer 5 ist so deutlich. Und wenn du dem nicht glaubst, dann musst du auch Römer 5 aus deiner Bibel ausschneiden. Römer 5, 12 sagt, dass der Tod durch Adams Sünde in die Welt kam. 1. Korinther 15, 21 auch. Das heißt, keine Sünde, kein Sündenfall, kein Tod, keine Fossilien. Die Fossilien sind alle nach 1. Mose 3 entstanden. Nun, wir werden uns, wenn wir in 1. Mose 6 zur Sintflut kommen, damit noch auseinandersetzen und werden feststellen, dass es Fossilien sogar auf hohen Gebirgen gibt, auf dem Himalaya-Gebirge. Nun, wie um alles in der Welt kommen die dahin? Also springen die Fische aus dem Wasser und krabbeln und wollen ein bisschen Bergwanderungen unternehmen? Nicht wirklich. Ja, das schauen wir uns an, 1. Mose 6, die Sintflut. Aber wie alt ist die Erde? Nun, es gibt die beste Arbeit hat vermutlich Erzbischof James Usher gemacht. Der hat 1581 bis 56 gelebt. Und er berechnete die Schöpfung und sagte, nun ungefähr 4004 Jahre vor Christus war die Schöpfung. Das heißt, wir sprechen von einem relativ kurzen Universum. Die Evolutionisten, die machen sich lustig über dieses Zeitalter. Und es gibt keinen Grund dafür, sich lustig zu machen. Ja, wir haben sehr, sehr detaillierte Chronologie. Von Adam bis zur Sintflut sind das 1656 Jahre, kann man genau nachzählen. Und Gott führt exakt Chronologie. Warum? Weil Gott ein Gott der Zeit ist. Weil er in der Zeit handelt. Weil er über der Zeit ist, aber in der Zeit aktiv ist. Und Gott setzt extra, wir haben gesehen, Tag 4, Sonne ans Himmelszelt, damit wir Zeitpunkte und Zeiten und Jahre und Tage und Monate berechnen können. Das heißt, Gott gibt uns das sogar, damit wir auf Jahre Rückschluss ziehen können. Gott führt exakte Chronologie. Von der Sintflut bis Abraham sind es nochmal 225 Jahre, das heißt, wir können sagen, von Adam bis Abraham rund 2000 Jahre. Von Abraham bis Christus auch ungefähr 2000 Jahre. Ja. 430 in Ägypten, 40 Jahre Wüstenwanderung, dann Richter, 350 Saul und David, Salomo das geeinte Reich, 110 Jahre, das geteilte Reich, 350, dann die babylonische Gefangenschaft, Wiederaufbau. Die 400 stillen Jahre bis Malachi sind ungefähr fast 2000 Jahre. Und von Christus bis heute, wissen wir auch, sind ebenfalls ein bisschen mehr wie 2000 Jahre. Das heißt, wir sprechen von einer jungen Erde. Und alle historischen Aufzeichnungen, die man findet, passen in dieses Alter. Es gibt weder in der europäischen Geschichte noch in der ägyptischen Aufzeichnungen, auch nicht in der sumerischen Aufzeichnung, gibt es Hinweise, die von früher datiert werden. Nun, manche meinen, okay, was ist mit Lücken in den Geschlechtsregistern? Es könnte doch sein. Nun, ja, aber Lücken sind extrem schwer zu beweisen, wenn du gar nicht weißt, nach was du suchst. Nun, nein, das Geschlechtsregister von 1. Mose 5, 1. Mose 11 ist so detailliert. Da heißt es immer, der Vater lebte, Seth lebte 105 Jahre, zeugte Enosch und lebte danach noch 807 Jahre. Dann kommt Enosch. Enosch lebte so viel, zeugte seinen Sohn und lebte so viele. Manche sagen, nun, was ist mit dem Wort Yom, Tag? Ein Tag kann doch auch irgendwie so ein langer Zeitabschnitt bedeuten. Ist es nicht Mose sogar, der in Psalm 90 sagt, dass bei dem Herrn 1000 Jahre sind, wie der Tag, der gestern vergangen ist. Nun, ja, das sagt Mose. Aber wenn man sich anschaut in Psalm 90, was Mose meint, und den Kontext ein bisschen untersucht, stellt man fest, dass Mose lediglich feststellt, dass Gott über der Zeit steht. Nun, Mose will nicht sagen, dass Gott hat so einen dehnbaren Begriff von der Zeit, wie wir ihn manchmal haben. Kennt ihr das? Eure Frau fragt euch, wann kommst du nach Hause? In 10 Minuten. Und die 10 Minuten, die sind manchmal 10 Minuten, manchmal vielleicht eine halbe Stunde, manchmal sind diese 10 Minuten eine ganze Stunde. Nein, Mose will nicht sagen, oh Gott hat so ein relatives Verständnis von Zeit, mal ist es 24 Stunden, mal sind es 1000 Jahre, man weiß nie, wo man dran ist. Nein, wir können und wir müssen von 24 Stundentagen ausgehen im Schöpfungsbericht. Und ich möchte euch vier Gründe geben, warum. Drei aus diesem Kontext, aus 1. Mose 1. Der erste ist, schaut in Vers 5 hinein. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Vers 8. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der zweite Tag. Vers 13. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der dritte Tag. Vers 19. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der vierte Tag. Vers 23. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der fünfte Tag. Vers 31. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der sechste Tag. Nun, Das kann man nicht anders verstehen. Es ist so deutlich. Was macht einen Tag aus? Sonne geht auf, Sonne geht unter. Es ist ein Tag. Nun, der zweite Grund ist die Aufzählung. Es ist Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5, Tag 6. Ja, wir haben sogar in unserem Abschnitt in Vers 5 eine Besonderheit. Es wird nicht gesagt, der erste Tag. Nun, ist quasi nicht eine Ordnungsform, das wird später verwendet, sonst eine Kardinalform. Nun, man müsste übersetzen Tag 1. Ist nicht erster Tag, sondern alles geschieht bis Vers 5. Und dann heißt es, und es wurde Abend und es wurde Morgen, Tag 1. Yom Echad, ja, ein Tag. Der dritte Grund ist, nachher ab Kapitel 2 wird der siebte Tag als Ruhetag verwendet. Nun, warum habt ihr euch schon gefragt, warum hat Gott in 6 Tagen geschaffen? Warum hat er seine ganze Arbeit aufgeteilt auf 6 Tage? Ich meine, hätte er es an einem Tag nicht geschafft? Also, was für ein Irrsinn. Ja, ich meine, wenn wir die Macht sehen, er spricht und es geschieht. Es hat ihn nicht überanstrengt. Er hätte alles in einem Nu erschaffen können. Warum teilt er seine Arbeit auf 6 Tage auf? Nun, es hat einen Grund. Und zwar wollte er uns ein Muster geben von 6 Tagen arbeiten und am 7. Tag ausruhen und regenerieren. Aber wenn diese Schöpfungstage gar keine echten Tage waren, sondern einfach so undefinierte ewige Zeitperioden, nun, warum sollte er den 7. Tag einführen? Überhaupt, es würde gar keinen Sinn machen. Und der vierte Grund, der kommt nicht aus dem Kontext, sondern aus 2. Mose. Und den Vers, den müsst ihr euch ganz dick notieren, ganz fest unterstreichen. Im 2. Mose gibt Gott das Gesetz, die 10 Gebote. Und bei dem Sabbattag sagt er Folgendes. Gedenke an den Sabbat und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. Und nun kommt die Begründung. Warum? Schaut euch an. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Also wenn wir nicht an Schöpfung glauben, wenn wir nicht an 24 Stunden glauben, dann musst du auch diesen Vers aus deiner Bibel ausschneiden, weil er gründet auf 1. Mose 1 und 2. Und manche sagen, was ist mit Lichtgeschwindigkeit? Sie sagen, wir sehen draußen Sterne, deren Licht Millionen Jahre bräuchte, um uns zu erreichen. Also muss die Erde Millionen Jahre alt sein. Nun, 2 Erklärungen gibt es dafür. Erstens, Gott kann, wenn er schafft, mit einem scheinbaren Alter schaffen. Frage, wie alt war Adam an Tag 6 der Schöpfung? Null Jahre, null Tage. Er war gerade ein paar Stunden alt. Wie hat er ausgesehen? Ich schätze, wie ein ausgewachsener Mann. Ja, mein Traumalter ist so 25. Vielleicht war er 25. In der besten Kraft. Aber er sah nicht nach einem Neugeborenen aus. Nun, eine andere Frage, das hat Adam nie gemacht, aber nehmen wir mal an, wir hätten die Bäume im Garten Eden, die an Tag 3 geschaffen wurden, aufgesägt. Hätten wir dort Jahresringe in den Baumstämmen gefunden? Ich könnte mir vorstellen, sie wären da gewesen. Wie alt waren sie an Tag 6? Ganze 3 Tage alt. Ja, das heißt, Gott schafft mit einem scheinbaren Alter. Das sehen wir sogar im Neuen Testament, als Jesus Wein macht. Und sieht aus, als wäre der schon lange gegoren, der Traubensaft. Nun, wäre es ein Problem, dass Gott Sterne macht mit einem scheinbaren Alter? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Der zweite Grund, was die Lichtgeschwindigkeit betrifft, nun, da hat ein Paper von einem australischen Wissenschaftler, Barry Satterfield, es war schon 1981, die Wissenschaft wirklich durchgerüttelt. Und zwar hat er ein Paper geschrieben mit dem Titel Die Lichtgeschwindigkeit und das Alter des Universums. Könnt ihr auf Answers in Genesis finden. The Velocity of Light and the Age of the Universe. Und dort, nun, wir wissen, Physiker sagen uns, die Lichtgeschwindigkeit liegt ungefähr bei 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ja, das heißt, die Sonne, die ist 8,3 Lichtminuten von hier entfernt. Von der Erde würde dort das Licht ausgeknipst werden, würden wir es acht Minuten später merken oder auch nicht mehr, ich weiß es nicht. Das Hubble-Teleskop, das war der Vorgänger von James Webb, nun soll einen Stern entdeckt haben, der 12,9 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Ja, also was die Ausdehnung betrifft. Aber Satterfield, er hat die Lichtgeschwindigkeit in diesem Paper untersucht, und zwar seit der Entdeckung der Lichtgeschwindigkeit von 1675, wo sie das erste Mal gemessen wurde, bis heute. Und er hat alle Lichtgeschwindigkeiten, die gemessen wurden, verglichen. Und er hat festgestellt, dass die Lichtgeschwindigkeit ebenfalls, haltet euch fest, vom Zerfall der Entropie betroffen ist und langsamer wird. Und er sagt, ungefähr 1960 hat sich die Lichtgeschwindigkeit eingependelt und bleibt da. Und Satterfield, er hat eine Kurve erstellt und hat berücksichtigt, okay, mit welcher Variablen hat die Lichtgeschwindigkeit abgenommen, hat es berücksichtigt, und er kam auf ein Alter der Erde von 4040 Jahren plus minus 20. Nun, überrascht dich das? Ein wenig, aber eigentlich sollte es uns nicht überraschen. Nun, es bestätigt ein junges Universum. Es bestätigt, dass die Chronologie der Bibel korrekt ist. Nun, was würde das noch alles mit, was für Konsequenzen hätte das noch? Nun, die Veränderung der Lichtgeschwindigkeit, von der alle glauben, sie wäre eine Konstante, es würde alle Messungen, alle Theorien über Zeitalter über den Haufen werfen, weil wir nicht wissen. Und das wissen Physiker, und sie geben es auch zu. Wir können der Bibel vertrauen. In der Wissenschaft gibt es nichts, was einer Schöpfung vor rund 6000 Jahren in 6 24-Stunden-Tagen widersprechen würde. Nun, wir sind noch nicht ganz fertig mit Vers 2. Schaut in Vers 2 hinein, dort heißt es, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Man könnte auch sagen, er flatterte, ja, wie ein Adler über seinen Jungen. Sehr spannend, wie die Gelehrten der Septuaginta das Wort übersetzten. Sie übersetzen es mit Epiphereo. Und dasselbe Wort verwendet Petrus später in 2. Petrus 1, 21, wo er davon spricht, dass Weissagung nie aus menschlichem Willen hervorgebracht wurde, sondern dass Menschen getrieben vom Heiligen Geist, dasselbe Wort, geredet haben. Und was wir hier sehen, ist genau das. Ja, da ist eine Es ist wüst, leer und finster, es ist nicht fertig, aber es wird gesagt, der Heilige Geist, er legt Hand an. Der Heilige Geist, er beginnt, er schwebt über den Wassern. Und hier finden wir eine weitere Eigenschaft Gottes. Wir haben gesehen, Gott ist transzendent über seiner Schöpfung. Nun kommt ein weiterer Begriff, du kannst dir den auch notieren. Das ist eine Eigenschaft aus der Theologie, man sagt, Gott ist immanent, mit zwei M. Immanent bedeutet, Gott ist nahe. Er ist nicht nur der ferne Gott, sondern er ist auch der nahe Gott, der an seine Schöpfung Hand anlegt. Nun, Gott steht über Raum, Zeit und Materie, und gleichzeitig ist Gott gegenwärtig in Raum, Zeit und Materie. Deswegen können wir singen, ich fliehe zum Herrn. Er ist fern, er steht über allem und er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Vers 3, 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Nun, wenn du die Schöpfungstage gut kennst und sorgfältig beobachtet hast, was hast du festgestellt? Woher kommt dieses Licht? nicht von der Sonne. Nun, die Sonne, haben wir vorhin gesehen, wird erst an Tag 4 geschaffen. Wir haben also am ersten Tag Licht ohne Sonne. Wie kann es Licht ohne Sonne geben? Wir wissen es nicht. Warum schafft Gott die Sonne nicht an diesem Tag? Müssen wir uns fragen. Ich meine, warum so kompliziert? Warum erst an Tag 4 und er macht an Tag 1 Licht ohne Sonne? Nun, alles, was Gott tut, hat Absicht, Struktur und Ordnung. Und Gott füllt den Sternenhimmel mit Sonne, Mond und Sterne erst an Tag 4. Vielleicht tut er das, um deutlich zu machen, dass die Sonne nicht so wichtig ist. Wir sind so sehr geprägt von der Kultur und der Gesellschaft, die uns umgibt. Und wir versuchen überall in 1. Mose 1 und 2, wenn wir lesen, Evolution hineinzulesen, herauszulesen, bestätigt die Schrift Evolution, widerlegt sie Evolution und wollen überall wissenschaftliche Erklärungen haben. Aber die Menschen, an die Mose schrieb, sie standen in der Gefahr, diese geschaffenen Dinge, Sonne, Mond und das ganze Heer des Himmels anzubeten. Und es könnte sein, dass vielleicht das auch der Grund ist, dass Gott durch Mose noch nicht einmal den Namen Sonne in den Schöpfungsbericht hineinnimmt. An Tag 4 wird nur gesagt, dass Gott das größere Licht zur Beherrschung des Tages schuf. Es wird nicht mal der Begriff Sonne verwendet. Nun, was war dieses Licht? Wir wissen es nicht. Die Bibel schweigt. Theologen, sie haben alle möglichen Ideen aufgestellt. Tertullian, Kirchengeschichtler, er sagt, es war die Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Ephrem von Syrien sagt, es war eine Feuersäule, die später zur Sonne umgestaltet wurde. Basil von Caesarea sagte, es war in der Essenz eine Sonne, aber nicht die Substanz einer Sonne. Nun, wahrscheinlich wird allein das Zuhören schwindelig. Augustinus sagte, es waren die Engel, die an Tag 1 geschaffen wurden. Die Midrasch, die jüdische Midrasch sagt, es war die Shekinah-Herrlichkeit. Manche sagen, es war eine Protosonne. Nun, was auch immer, alles, was Gott betrifft, Gott hat vorher schon existiert. Aber Gott schafft hier dieses Licht. Und wir wissen nicht, was es war. Die Schrift schweigt. Ich möchte auf etwas noch hinweisen. Nun, wir interpretieren alles aus unserer Perspektive. Das heißt, alles, wie wir Dinge sehen und wie wir sie beurteilen, wie sie heute sind. Und es ist teilweise korrekt, aber nicht immer möglich. Und dieser Vers ist ein Beweis dafür. Nun, wonach richtet sich unser Tag-Nacht-Rhythmus? Nach der Sonne, richtig? Und Gott beginnt sogar an Tag 1 einen Tag-Nacht-Rhythmus, einen Abend-Morgen, ohne dass es die Sonne gibt. Nun, es ist anzunehmen, dass die Rotation der Erde und damit Abend und Morgen schon hier ab Tag 1 begann, auch ohne die Sonne. Unsere Uhrzeit richtet sich nach der Sonne, unser 24-Stunden-Tag. Aber es war ein 24-Stunden-Tag ohne die Sonne. Wir denken, wir sind abhängig von der Sonne. Nicht wahr? Wir denken, geht da das Licht aus, ist es mit uns zu Ende. Nun, wir denken, wir sind abhängig von der Wärme, von der Energie, von dem Licht der Sonne, von der Strahlung der Sonne. Aber schau mal rein. Offensichtlich hat diese Welt die ersten 3 Tage ohne Sonne überlebt und sie ist nicht erfroren, weil wir lesen, dass Wasser über der ganzen Oberfläche war und nicht Eis. Also offensichtlich hat Gott es ohne Sonne so gehalten. Und Hebräer 1, Vers 3 ist umso zutreffender, wo es heißt, er erhält alles durch das Wort seiner Macht. Wir meinen, wir sind so abhängig von der Sonne, aber die ersten 3 Tage hat die Welt ohne Sonne überlebt und Gott hat sie aufrechterhalten. Und das wird am Ende wieder sein. In der Schrift stoßen wir immer wieder auf Licht ohne Sonne, zum Beispiel die Feuersäule. Für die Israeliten. Für die Israeliten war es taghell, bei den Ägyptern war es stockfinstere Nacht. Wir sehen 3 Tage Finsternis in den Häusern der Ägypter, eine Plage, bei den Israeliten war es Licht. Als Paulus auf dem Weg nach Damaskus ist, trifft ihn ein Licht aus dem Himmel. Was war es? Ein Licht aus dem Himmel. In Offenbarung 22,5 wird von dem neuen Himmel und der neuen Erde berichtet. Und dort heißt es, es wird keine Nacht mehr geben. Sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne. Gott, der Herr, erleuchtet sie. Das heißt, der neue Himmel und die neue Erde. Nun, wir wissen nicht, ob es keine gibt. Jesaja 60 sagt, es gibt Sonne und Mond. Offenbarung sagt einfach, man braucht sie nicht. Wir sind nicht abhängig von der Sonne. Nun, wisst ihr, das, was auf die Sonne zutrifft oder auf Licht, das Gegenteil trifft auf die Hölle zu. Die Hölle ist ein Ort, wo es kein Licht gibt, wo es keine Freude gibt, wo alles Gute entfernt wird. Jesus spricht von einem Ort, und wisst ihr, wie er ihn nennt? Äußerste Finsternis. Dunkelheit pur. Und das ist Gericht. Und wir sehen hier noch eine Eigenschaft Gottes. Und zwar, Gott ist so gewaltig und mächtig. Es ist nicht unfassbar, er spricht und es geschieht. Wie kann es Licht ohne Sonne geben? Niemand weiß es. Aber der Gott, der ein Glühwürmchen erschuf, das in der Nacht leuchten kann, der Gott, der einfach nur durch sein Wort die Sonne ins Dasein rief, sollte es ihm ein Problem sein? Nicht wirklich, nicht wirklich. Vers 4. Schaut euch Vers 4 an. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Nun, ich glaube, wir stimmen alle zu, Licht ist eine unglaublich tolle Erfindung. Nicht wahr? Nun, mit dem Licht kommt Farbe. Ich meine, wir würden gar keine Farben sehen ohne Licht. Durch das Licht wird das Leben überhaupt erst möglich. Und eigentlich überrascht, sollte es uns nicht überraschen, dass all das, was Gott tut, gut ist. Und Gott sagt, es ist sehr gut. Es ist gut. Am Ende sagt er, es ist sehr gut. Wir haben hier die erste Trennung in Tag 1, damit aus dem Chaos ein Kosmos verwandelt wird. Gott trennt Licht und Finsternis. Und das Licht, und er sieht es und sagt, es ist gut. Das ist eine weitere Eigenschaft Gottes, die wir an diesem ersten Tag erkennen. Gott liebt und tut, was gut ist. Gott liebt und tut, was gut ist. Vers 5. 1. Mose 1, Vers 5. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Gott benennt Licht und Finsternis. Nun, wenn jemand Namen gibt, was drückt das aus? Und wer hatte schon das Privileg, seinem Kind einen Namen zu geben? Ja, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal sogar. Oder noch mehr. Nun, wenn jemand einen Namen gibt, dann drückt es eine gewisse Autorität über die Person aus. Adam soll die Tiere benennen. Nun, warum benennt nicht Gott die Tiere? Nun, weil Gott Adam als Vizeregent eingesetzt hat über die Tiere. Später sehen wir, dass Pharao Necho zum Beispiel Eliakims Namen ändert in Joachim. Warum? Er deutet an, ich habe Autorität über dich. Nun, Gott nennt den Tag Tag und die Nacht Nacht, weil er Autorität darüber hat. Weil Tag und Nacht ihm gehören. Henry Morris, er schreibt in seinem Buch The Genesis Record, sagt er, Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es ist, als ob Gott in Erwartung künftiger Missverständnisse, nun, wir können uns die vorstellen, die Missverständnisse unserer Zeit, ob er in dieser Erwartung seine Begriffe sorgfältig definiert hätte. Das allererste Mal, als er das Wort Tag verwendet, definiert er es als Licht, um es von der Dunkelheit, die Nacht genannt wird, zu unterscheiden. Oh, Gott ist so klar in seiner Kommunikation. Das erste Mal, wenn er den Tag Tag nennt, ist es Abend und Morgen. Es ist Tag und Nacht. Und Gott hatte nicht nur die falschen Religionen der Israeliten vor Augen, von denen sie umgeben war. Er hatte auch unsere Theorien, von denen wir umgeben sind, vor Augen. Und Gott wählt ganz sorgfältig seine Begriffe aus. Aber Gott wählt nicht nur sorgfältig seine Begriffe aus, sondern ich hoffe, du hast gesehen, dass in allem, was er sagt durch Mose, in allem, was er tut, wann er es tut und wie er es tut, dass in allem Ordnung und Struktur und Absicht ist. Da ist kein Zufall, sondern Gott weiß, wann er was wie tut. Ich hoffe, du hast gesehen, dass der Text in gar keiner Weise gestattet, irgendwelche Jahrmillionen oder ewig langen Zeitabschnitte hineinzulesen, sondern der Text spricht von 6 24-Stunden-Tagen. Und ich hoffe, du hast gesehen, dass Gottes Wort, dass Gott, Gottes Wesen bestaunt werden muss. Wir haben gesehen, dass Gott transzendent ist. Er ist über Raum, Zeit und Materie. Und gleichzeitig ist er immanent in Raum, Zeit und Materie. Und er wird sogar Teil seiner Schöpfung, Christus selbst. Wir haben gesehen, er ist allmächtig. Er schafft durch das Wort. Wir haben gesehen, dass er das Gute liebt und das Gute tut. Und wir haben gesehen, dadurch, dass er jemandem etwas Namen gibt, dass alles ihm gehört. Und du auch, nebenbei gesagt. Du bist auf Gottes Erde, du atmest Gottes Luft, du lebst von Gottes Atomen, in dir sind Gottes Atome. Du gehörst mit Haut und Haaren dem Herrn. Und er will, dass du ihn lobst. Er will, dass du ihm die Ehre gibst. Und dann endet Vers 5, und es wurde Abend und es wurde Morgen, wörtlich ein Tag. Das war der erste Schöpfungstag. Nun, ziemlich spektakulär, oder? Vielleicht denkst du, warum ist es so wichtig, wie Gott geschaffen hat? Es ist relevant. Nun, mir reicht es eigentlich zu wissen, dass er alles kann. Nun, ich möchte dir zwei Beispiele geben, um aufzuzeigen, welche Auswirkungen es hat im Leben von Menschen. Das erste Beispiel ist Hiskia. Wir hatten Hiskia schon immer wieder in der vergangenen Zeit. Der assyrische König Sanherib, er belagert Jerusalem und Jerusalem soll seine Trophäe werden, die er mit nach Hause nach Assyrien nimmt. Und Hiskia, er bekommt diesen Brief, so heißt es in 2. Könige 19, von Sanherib. Und wir können davon ausgehen, es sind wahrscheinlich die Kapitulationsbedingungen, die quasi er bekommt. Und er geht mit diesem Brief in den Tempel und betet. Nun, was betet er? Schaut euch das an. 2. Könige 19, Vers 15. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach: O Herr, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Herr, neige dein Ohr und höre, tu deine Augen auf, o Herr, und sieh, ja höre die Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Was gibt ihm Gewissheit? Was gibt ihm Zuversicht? Was gibt ihm Trost und Kraft? Es ist die Tatsache, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat. Dass die Tatsache, dass er der Schöpfer ist. Nun, für viele von hier beginnt ab morgen das neue Schuljahr. Und wenn gewisse Sorgen in deinem Herzen es quasi das Licht ausknipsen wollen und es stockfinster machen wollen, wie am ersten Schöpfungstag, nun, es gibt einen Gott, der dem Müden Kraft gibt. Es gibt einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Licht in die Finsternis brachte. Es gibt einen Gott, der Ordnung, Struktur ins Chaos bringt. Einen Gott, der jedem Müden Kraft gibt und dem, der um Weisheit bittet, Weisheit gibt. Aber nicht eine Weisheit, dass du in jeder Arbeit eine gute Note schreibst, sondern Weisheit, wie du in deiner Klasse dich verhältst, wie du redest. Weisheit, wo du nachgibst, und wo du um keinen Preis der Welt nachgibst. Das zweite Beispiel ist Abraham. Abraham, sein Glaube wurde geprüft. Und in Römer 4, Vers 17 heißt es, das ist unglaublich, das ist ein wichtiger Vers, den müsst ihr euch notieren. Es heißt, Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Okay, nun musst du dir die Frage stellen, was hat Abraham geglaubt? Siehst du das? Nun, ich denke, Abraham kannte die Worte ex nihilo nichts, ist lateinisch. Aber Abraham wusste, dass Gott das Nichtseiende, was nicht existiert, ruft, als wäre es da. So wie Lazarus, der ist tot, kann gar nicht hören. Er ruft das Nichtseiende und es kommt heraus. Es ist nicht gleichgültig, wie dein Gottesbild ist. Es ist nicht gleichgültig, was du darüber denkst, wie Gott die Welt geschaffen hat. Ein starker Glaube stützt sich auf einen starken Gott. Und du musst deinen Gott gut kennen, damit du wie Abraham dieselbe Eigenschaft über Gott kennst, der das Nichtseiende ruft, als wäre es da. Lass uns beten. Ihr dürft gerne aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen allerersten Abschnitt, den allerersten Tag, den du beschreibst, Herr, wie die ganze Welt entstanden ist, das ganze Universum, Himmel und Erde. Wir preisen dich, auch wenn wir uns doch sehr oft mehr Details wünschen würden, dass du so viel niedergeschrieben hast, um zu wissen, wie du wächst, wie du arbeitest. Und alles, was du tust an jedem Tag, hat Sinn und Präzision und Plan und Ordnung und Struktur. Nichts ist zufällig, auch wenn es uns manchmal so erscheint, als könnten wir die Ordnung dahinter nicht ganz verstehen. Aber Herr, wir erkennen, dass du der ewige Gott bist, der transzendent ist, über allem Geschaffenen und gleichzeitig nahe ist, in Raum, Zeit und Materie. Wir danken dir, dass du der Gott bist, der allmächtig ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dass du der Gott bist, ein Gott, der es liebt, Gutes zu tun. Und dass du ein Gott bist, dem alles gehört, alles, was erschaffen wurde, selbst wir. Und Herr, wir wollen staunend dich anbeten. Und wir wollen in diesen Refrain der ganzen Schöpfung einstimmen und dich, den Schöpfer, loben. Wir wollen dich preisen, weil du es wert bist. Und du erwartest von deiner Schöpfung, dass sie dich ehrt, dass sie dich preist, dich anbetet und dich lobt. Und das wollen wir tun. Herr, wir geben dir alle Ehre. Amen.